Eieia.
Leute, ich bin müde. Aber noch nicht bettge, aber noch nicht bettge müde. Bin aber nicht so wirklich voll dabei heute. Aber ich wollte noch eine Runde Stream-Stells machen und mit euch eine Runde schwätzen. Ja. Morgen ist ganz schlecht. Morgen suckt. Morgen muss ich nach Frankfurt auf die Arbeit fahren. Glücklicherweise danach wieder Homeoffice. So Pains Champ, Alter. Ist morgen schon wieder Streik? Also wenn morgen Bahnstreik ist, dann fahre ich nicht. Bahnstreik. Oh nee, oder? Lol. Donnerstag. Der Chat erzählt wieder Mist. Das stimmt überhaupt nicht, dass die ab morgen streiken. Donnerstag. Klingt merkwürdig, ich bin heute entspannt. Ja. Ich hänge auch so auf 7:30 vorm Rechner. Erst trifft es dann den Güterverkehr von Donnerstag, dann ein bisschen. Okay, also. Mittwoch 17 Uhr. Okay, das heißt, morgen ist noch gar nichts. Gehen mir so auf den Sack. Allesamt. Die Bahn vor allem, aber die GDL auch, die gehen mir alle so auf den Sack. Die sollen einfach ihre Arbeit machen und mich pünktlich von A nach B bringen, der Rest ist mir scheißegal. Meine Güte, ey. Was eine Riesenzeremonie wieder, Alter. Ja, ich kann die auch verstehen, aber ich habe trotzdem keinen Bock drauf, dass sie streiken. Na, nur weil man was verstehen kann, muss man das ja noch nicht gut finden. Also die Auswirkungen. So, Moment, muss gerade mal was gucken. Irgendwie gab es hier Questions. Danke für den Sub. Eben gab es irgendwas. Der Death Operator ist wieder am Start. Lese ich mir gleich durch. Also, der Umut, du bist aber auch immer am Start, oder? Also, ein Lokal habe ich den Controller. Warum sollte ich denn manchmal frage ich mich echt, ob du die Fragen ernst meinst oder einfach nur eine Runde cheapbaiten willst. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Warum um alles in der Welt sollte ich für meine lokalen Access Points einen Unify Controller im Internet haben? Also, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Nein, ich habe das Lokal. Ich habe das Lokal unten im Wohnzimmer auf dem Raspberry Pi. Da ist auch noch die Software drauf, die Kamera, Überwachungskamera-Stells macht. Ja. Ja, aber solange die erst am Donnerstag anfangen, ist gut, dann kann ich wieder Homeoffice machen. Wäre bei dir überhaupt jemand da? Bei mir wäre da nie, wäre niemand. Ich weiß nicht mehr, worauf sich das bezogen hat. Du meinst auf die Arbeit? Doch, bei mir sind tatsächlich ein paar Leute auf der Arbeit in Frankfurt. Es gibt da tatsächlich so ein paar wahnsinnige Leute, die da gerne hinfahren. Und was ich auch lustig finde, ne? Unsere Geschäftsführer, gut, Geschäftsführung weiß ich nicht, aber so die Stonks-Manager bei uns auf der Arbeit, die hauen wieder die geilsten Sprüche auf der Welt raus, um die Leute zu motivieren, auf die Arbeit zu gehen. Letztens hat wieder einer rumgeschrieben, so nach dem Motto, wir freuen uns alle auf die kommende Zeit und jetzt können wir getreu unserem Motto, für Menschen, von Menschen zu Menschen oder irgendwie sowas agieren. Und das hat er so geschrieben, als wäre das jetzt wahnsinnig geile Motivationsrede. Und ich habe einfach nur da gesessen und so gefacepalmt, habe mir gedacht, Alter, so was willst du mir eigentlich sagen? Ja. Diese Sprüche immer. Ja, und was auch lustig ist, wir haben bei uns ja mit dem Betriebsrat, gibt es jetzt so eine, also neu ist das nicht, aber jetzt bei Corona wurde das Ganze forciert. Gibt es so, haben wir jetzt so die Möglichkeit, offiziell, ich konnte ja schon jahrelang Homeoffice machen, aber man kann jetzt offiziell quasi sagen, ich möchte meine Arbeitszeit ändern mit Vertragsänderungen und allem. Und was lustig ist, sobald das jetzt offiziell war, waren sie total überrascht vom Andrang. Wo ich mir auch wieder denke, so, ist es nicht eigentlich Jobs von Managern, so ungefähr zu verstehen, was passiert? Und die sind von allem immer so wahnsinnig überrascht. Wie kann das sein? Können ihren Job nicht richtig machen? Also ich muss doch so ein bisschen, ich wäre doch als Manager beziehungsweise bezahlt, Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen sollten doch eigentlich auch so getroffen werden, dass sie in die Zukunft, bisschen nach Möglichkeiten, ein bisschen in die Zukunft gucken und gut dafür sind. Aber unsere Manager sind immer übelst schnell von Sachen überrascht. So nach dem Motto, was? So viele Leute wollen Homeoffice machen? Damit haben wir ja gar nicht gerechnet. Bla 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 bla. Warum er denkt jetzt, naja. Der Scam-Train ist am Start, ja. Scammast. Der Krümli, 6 Monate. Massive Subscriptions hier. Nee, ich gebe mir heute bloß gar keine Mühe, irgendwie besonders enthusiastisch zu klingen. Normalerweise versuche ich ja immer irgendwie besonders so engaged zu sein, ja? Weil ich sehe das ja auch an den Viewerzahlen, wenn ich einfach nur auf 7:30 da hänge oder wenn ich engaged bin und irgendwas zeige, natürlich, ja, kommt das besser an. Aber ich sitze heute einfach nur Vape Nation Style vorm Rechner und ich hänge eigentlich halb unterm Rechner. Okay, also der Dev Operator ist am Start und er sagt, habe jetzt ein kleines Programm mit Python. Übrigens, die Aussprache finde ich auch geil. Jeder spricht das ein bisschen anders aus. Ich habe schon gehört von Python. Jetzt ist kein Witz. Python habe ich schon gehört. Python. Alles dabei. Aber Python ist das Beste. Die schreibt man da ganz anders, die Schlange. Python gibt's auch noch. Habe ich ganz vergessen. Python ist auch gut. Aber Python habe ich ganz vergessen. Das gibt's dann auch die Leute so. Das habe ich dann in Python geschrieben. Python, na, Python habe ich nicht gehört. C-Hashtag, nee, C-Lattenzaun ist die beste Sprache. So, also, ein kleines Programm mit Python unter Twitch-API zusammengezimmert. Geht um die Nachricht von gestern. Habe jetzt nur noch ein paar Problemchen. Wie gut kannst du. Naja. Ich habe da jetzt kein Daily Practice. Aber ich kann das lesen. Ich kann das verstehen. Wenn ich was schreiben muss, muss ich halt immer nachgucken, weil ich das nicht so oft verwende. Kannst du auch C-Teppichzeichen? Was ist denn ein Teppichzeichen? Jetzt hast du gestern schon erzählt, dein 20-Euro-Gutschein ist weg. Schreib doch den Support an, habe ich doch gestern schon gesagt. Ich kann da nichts machen, wenn bei denen im System irgendwas aktiviert, verfällt, was auch immer. Wenn du den Support. Du kriegst bestimmt einen neuen Gutschein. Hast du? Und was haben sie geschrieben? Was haben sie geschrieben? Nö. Ja, warum nö? Ach, stimmt! Nee, Moment, dein Gutschein war doch abgelaufen. Ja, gut, da bist du selber dran schuld, wenn dein Gutschein abgelaufen ist. Da kann ich ja nichts für. Und Hetzler auch nicht. Das steht wahrscheinlich sogar da, wenn du es einlöst, dass das nicht unendlich lang gültig ist. Warum läuft der ab? Das steht bestimmt da. Übrigens, Leute, Ausrufezeichen Hetzner im Chat. Wenn ihr euch einen 20€ Cloud-Gutschein sichern wollt für eure eigenen Linux-VMs in der Cloud. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr machen könnt, könnt ihr den Stream von gestern angucken dazu. Wolle 604, danke für den Sub. Sinn von einem Streik ist es ja auch, dass die Öffentlichkeit Druck macht. Ja, es ist ja nicht so, als müsste man mir erklären, warum die streiken, das ist mir schon klar. Ich finde das trotzdem kacke. Ja, ich bin sogar dafür, dass sie das dürfen. Aber rein für mich, aus meiner Sicht, ist es kacke. Und mir ist es vollkommen egal, ob es an der Bahn liegt oder an der GDL liegt oder an was auch immer liegt. Ich will einfach nur pünktlich von A nach B gebracht werden. Das ist alles. Die Rahmenbedingungen sind mir, um es jetzt mal übertrieben zu sagen, scheißegal. Hauptsache es funktioniert. By the way, verwendet jemand Logitech-Mäuse? Ja, natürlich, was eine Frage. Habt ihr noch die Logitech-Game-Software oder habt ihr schon Logitech-Hub? Was besser? Logitech-G-Hub oder Logitech-Game-Software? G-Hub. Vielleicht sollte ich das auch mal upgraden, bevor ich den Support anschreibe, dass ich doppelte Tastenklicks habe. Wozu braucht man die? Naja, zum Beispiel, um Profile einzustellen. Software für alles bloated. Ja, alles bloated, ich weiß. Also ihr habt alle G-Hub, ihr habt gar nicht mehr die alte Maus, okay. Die alte Maus-Gaming-Software. Doppelte Tastenklicks ist doch bestimmt kaputter Switch. Bin mir nicht sicher. Das Merkwürdige ist, ich bilde mir ein, ich habe es sowohl links als auch rechts, was auf Software irgendwie hindeutet. Ich installiere es neu, wenn nicht, muss der Support dran glauben. Krümelst du am PC? Ich esse relativ selten am PC. Früher habe ich immer am PC gefuttert. Mittlerweile esse ich eigentlich gar nicht mehr am PC. Außer manchmal sonntags, wenn ich gestreamt habe, den Stream gerade ausgemacht habe und dann noch irgendwas gucken will, weil ich Sonntag noch gar nichts geguckt habe, nachgeguckt habe, weil ich direkt on gehe und Stream anmache. Ja. Übrigens, ich muss jetzt nicht mehr, wie nennt man das so? Ja. So viele Bedenken haben, dass ich so langsam bin mit dem Chat, weil ich habe letztens mal bei Semper Video reingeguckt. Der ist noch langsamer mit dem Chat. Bin ich nicht alleine. Der ist teilweise eine halbe Stunde hinten dran. Hallo in diesem Stream, nur ganz kurz. So. Aber er liest alle. Ich lese auch mehr oder weniger alles. Manches erwähne ich nicht, weil ich keinen Bock habe, drauf zu antworten. Aber ich lese eigentlich so gut wie alles. Was, Diabetiker hacken ihre eigene Insulinpumpe? Warum? Gag, wait, Sekunde. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Custom-Firmware. Leute, wenn ich sowas bräuchte, ich bin ja froh, dass ich sowas nicht brauche. Das erste, was ich machen würde, ist Custom-Firmware flashen, wisst ihr ja. Ja, und da muss man aufpassen. Man sollte das besser nicht in C++ programmieren. Ansonsten macht das Ding noch irgendeinen Scheiß. Das Monat drauf, ja. Guck ich mir an. Ja, wie gesagt, mein Unified Controller läuft auch auf dem Raspberry Pi. Und ich muss euch mal sagen, ey, ich habe mir ja im Keller jetzt noch einen UAP Lite, wie auch immer der genau heißt, eingebaut. So einen hier. Kein Wi-Fi 6. Ich brauche im Keller kein Wi-Fi 6. Dafür ist das Ding schön günstig. Gut, schön günstig sind 60€ oder so. 70€ sogar. Und ich muss echt sagen, seitdem ich mir das Ding hier noch im Keller eingebaut habe, da Das WLAN ist wirklich, das hätte ich nie gedacht, was so ein Access Point ausmachen kann. Ja, Unify habe ich in meinem Home Assistant drin, für die als Device Tracker. Hast du noch deinen alten PC mit Xeon CPU von 2013? Ja, habe ich noch. Allerdings nicht mehr hier stehen, sondern ich glaube auf dem Dachboden. Aber ich schmeiß die ja nicht weg. Warum fragst du? So, das hätte ich echt nicht gedacht, dass das so viel bringt, ne? Also, ich habe hier im Erdgeschoss einen Access Point, einen UAP Pro habe ich im Erdgeschoss. Hier oben habe ich einen Nano HD. Und ich hatte immer Probleme, egal wie ich positioniert habe. Der Empfang im Keller war prinzipiell scheiße. Dann kam dazu, dass es im Flur auch nicht toll war. Ich hatte teilweise schon Probleme, wenn ich aufs Klo gegangen bin, oben. Und ich habe jetzt einfach noch im Keller einen zusätzlichen Access Point hingehängt. Jetzt habe ich drei Stück: Keller, Erdgeschoss, erster Stock. Dach ist nix, brauche ich auch nicht. Und wisst ihr was? Ich kann zwar nicht ganz nachvollziehen, warum sich manche Devices dahin verbinden, beispielsweise die Lampe, die so eine Wi-Fi-RGB-Lampe drüben im Wohnzimmer, verbindet sich im Keller zum Access Point, anstatt, also im ersten, eine Lampe im ersten Stock verbindet sich zum Access Point im Keller. Warum auch immer, alles andere kann ich ja nachvollziehen. Aber die Lampe meint, sie muss ins Keller, muss in den Keller. Alles gleiche SSIDs, ja. Ich habe den APAC Pro und der reicht im ganzen Haus. Ja, also du kriegst aber garantiert Probleme, wenn du eingestellt hast, dass 5 Wi-Fi 6, also 5 GHz Geräte, gezwungen werden, 5 GHz zu verwenden. Dann hast du bestimmt Empfangsprobleme. Habe ich das, das würde ich nämlich immer ausschalten. Ja, du musst die automatisch, genau das meine ich, Azuru, die automatische Optimierung muss unbedingt aus. Das ist totaler Müll. Automatische Optimierung macht ja so Sachen wie 5G-Geräte. Ich sage schon 5G, stimmt ja nicht. Wi-Fi 6, 5 GHz-Geräte müssen 5 GHz verwenden. Das ist totaler Fail. Wenn ich aufs Klo gehe und nur 2,4 habe und das Ganze ein bisschen langsamer ist, soll mir auch recht sein. Weil es ist einfach so, 2,4 GHz WLAN geht einfach bedeutend besser durch Wände und hat dementsprechend eine bessere Reichweite als 5 GHz. Dafür ist 5 GHz schneller und je nach ja, Auslastung in der Region hast du damit eh dann mehr Performance. Hast du für deine APs irgendein Steering, damit sich absprechen, wer für welches Gerät ist? Oder hast du einfach. Ich habe auf allen Geräten die gleiche SSIDs, aber das Unify-Zeug macht unter der Haube schon Access Point Roaming. Also das ist relativ gut. Also ich kann beispielsweise irgendwie Musikstreams laufen haben oder, sagen wir mal, Internetradio oder sonst was auf dem Handy und durchs Haus laufen, das bricht nicht ab. Man kann das in den Settings auch ausstellen. Ja, Leistung auf Mittel habe ich auch gemacht. Im Erdgeschoss. Ich stelle jetzt da aber auch nichts mehr dran rum, weil es funktioniert alles ziemlich gut. Ja, Zinglord, also davon halte ich auch nichts. Also für Netzwerkgeräte an sich, außer Access Point. Ich habe einen Unify, einen Edge Switch mit 10G, da. Das ist also auch ganz gut. Aber für alle anderen Sachen würde ich das vielleicht, ne, würde ich das wahrscheinlich auch nicht nehmen. Da habe ich entweder meine Mikrotikkisten, die ja von der Bedienung her auch jetzt nicht alles andere als Referenz sind, ja. Also gerade Router OS auf Mikrotik ist ja wirklich schon absoluter Wildwuchs. Ich meine, hier Webfick ist ab. Ich muss immer lachen, wenn ich dieses komische Wort lese. Ich meine, es ist Webconfig, ja? Aber es ist Webfig, Alter. Eigentlich, es ist, um genau zu sagen, es ist Webfig. Config halt. Aber ich muss immer lachen, wenn ich das lese, Alter. Ja, das ist halt auch schon ziemlich, ich will nicht quick, ich will Webfig, ja. Das ist halt auch schon ziemlich Big Brain, das ganze Mikrotik-Ding. Du hast hier 30 Milliarden Einstellungen, die du machen kannst, ja. IPsec ist halt auch mit allen möglichen Sachen und sonst wie. Habt ihr es gesehen? Doppelten Tastendruck hier wieder. Und damit bin ich aber privat ganz zufrieden. Ich habe ja relativ viele Mikrotik. Also ich habe eine Mischung bei mir daheim aus Unify-Geräten als Access Point und als, ich nenne es mal jetzt, Core-Switch. Ja. Also halt mein 10-Gigabit-Switch, wo dann alles andere dran angeschlossen wird. Nicht wirklich ein Core-Switch, aber ihr wisst, was ich meine. Mit feuchtem Atem in die Maus hauchen, wenn du eine Logitech hast. Damit lässt sich Doppelklick lösen. Ja, Doppelklick geht ja. Aber manchmal macht er doppelt. Soll ich mal da reinhauchen? Okay. So. Ob das jetzt was gebracht hat, habe ich so meine Zweifel. Das glaube ich nicht. So, also zumindest. Mein Netzwerk besteht so aus einer Mischung aus Ubiquiti, also die Access Points, und meinem Edge 10 GB Edge Switch. Und der Rest ist eigentlich Mikrotik. Also der Router ist Mikrotik, Switch im Wohnzimmer ist Mikrotik, Switch im Erdgeschoss ist Mikrotik, Switch im Keller ist Mikrotik. Ja, gut. Dann habe ich noch eine Fritzbox für VoIP, ja. Bleibt ja nichts anderes da übrig. VoIP willst du nicht selber machen. Ich glaube, gibt es Leute, die so masochistisch sind und daheim VoIP beziehungsweise irgendwelche IP-Telefonie selbst machen und nicht was Fertiges nehmen? Also ich muss euch ehrlich sagen, VoIP ist eines der pains-champigsten IT-Themen, die ich kenne. Ist die VoIP-Fritzbox als Client im Netzwerk? Nee, die ist gar nicht im WLAN. Die ist per Kabel angeschlossen. Also bei mir sieht das so aus. Machen wir wieder Huge Massive Pain Skills. Also, bei mir sieht das so aus. Also. Das da ist die Unity Media, dieses Drecksteil, Connectbox. So. Dann ist direkt daran angeschlossen eine Fritzbox von AVM, wo manche Leute behaupten, es wäre die rote Pest aus Berlin. Aber das ist eine Fritzbox. So, die ist direkt daran angeschlossen. An die Unity Media Connect Box. So. Dann haben wir hier einen Mikrotik-Router. Router. Ja. Ich mal wie das angeschlossen ist. So. Und da ist dann mein 10G-Switch dran. Mal ein bisschen größer. 10G-Switch. So, und dann haben wir dann haben wir, ups. Dann haben wir Access Points, AP und das Ganze quasi dann dreimal. Stimmt nicht ganz. Stimmt nicht ganz. Da ist noch ein Switch dazwischen, weil da unten noch der Raspberry Pi dran ist. So. So sieht das bei mir ungefähr aus. Netzwerktechnisch. Jetzt ohne Geräte und ohne sinnlose Zwischendinger. So sieht das aus. So. Und hier int ist halt das ganze interne Zeugs dran. Ja, gut, was gibt's da groß zu sagen? Ich meine, in Wirklichkeit ist es so, dass hier im Erdgeschoss. Ah, das ist doof. Hier im Erdgeschoss. Ne, das kann man so nicht mal, ne? Hier ist eigentlich noch ein Switch dabei. Und hier im Erdgeschoss hängt dann zum Beispiel noch ein Raspberry Pi dran. Für Unify Controller und meine Überwachungskameras. So. Der ist da dran. Der ist ganz praktisch. Weil der hängt quasi am gleichen Switch. Das Ding ist so konfiguriert, WLAN-technisch, dass der halt im gleichen physischen Layer 2 Ding hängt wie die Access Points. Das heißt, der kann die darüber steuern. Ja. Genau, und Access Points haben WLAN 1 Default und WLAN 1337 für IoT. Also die machen zwei WLANs. Die machen quasi einmal quasi, nennen wir es mal irgendwie, keine Ahnung, hier. Client WLAN. Und dann machen die nochmal hier, wenn man es mal orange. So, und dann machen die noch ein IoT WLAN. Ich speichere mir das mal, das können wir bestimmt gebrauchen. Ja, so ist das bei mir daheim aufgebaut. Na, und hier ist dann zum Beispiel auch der Internet-Server mit Heimautomatisierung drauf. Und hier ist auch mein Rechner drauf. Und das, also das hier ist auch das NAS, ist ja die gleiche Kiste. Den Gigabit-mäßig dran. Ja. Ja, und VoIP geht halt hier drüber, ne? Das hängt halt direkt außen dran. Da ist halt, braucht ja auch hier gar nicht dahinter zu sein. Was haben die Portallöcher jetzt dazu? Was? Hä? So, und ja, hier hängen dann noch solche Sachen dran wie. Ah, hier gibt's. Ups. Ah, hier gibt's dann noch so Sachen wie Deckt-Telefone. Und sowas. Chain doch nicht rumspammen. So sieht das bei mir daheim aus. Exzellent. Gut. Also, wo sind wir denn stehen geblieben? Wolle, danke für den Sub. Skalieren mit dem Unify-Controller. Klar, aber bei mir skaliert alles. Diagonal 4D. Guck mal, ich meine, sogar Lull ist dreidimensional skaliert schon. Krass eigentlich, dass Leute noch Festnetztelefone nutzen. Naja, warum nicht? Ich meine, ich habe eine App bei mir auf dem Handy von meinem VoIP-Anbieter, dass das Handy auch klingelt. Das ist lustig, da kann man unterwegs dran gehen. Aber daheim, ich habe ja nicht unbedingt immer das Handy am Start. Na, also ich habe zwei Fritz-Phones dran. Also wirklich so ein Oldschool-Analog. Nein, ist ja nicht analog, ist halt Deckt-Zeug. Ich habe zwei Fritz-Phones dran und eine VoIP-App auf dem Handy. Ja, hier drüber geht unter anderem auch die Türklingel dann. Dann hast du deine ganze Anrufliste wieder auf mehreren Geräten verteilt. Ja. Gut, alles, was über die Rufnummer reinkommt, ist kein Problem. Aber ja, klar, habe ich, aber das stört mich nicht großartig. Naja. Mal eine Frage an die Halbnasen. Ich bin letztes Jahr in die IT umgestiegen. Von wo? Was hast du vorher gemacht? Schreib mal Edwoblos dabei, falls du noch da bist und antwortest, dass ich sehe, weil ich bin mit dem Chat ziemlich hinten dran. Ich bin letztes Jahr in der IT umgestiegen, habe mir einen kompletten JavaScript-Stack angeeignet. Jetzt bin ich bei einer Firma untergekommen, die voll auf Java. Ein Beileid. Nein, so schlimm ist das gar nicht. Und Angular setzt. Kann das sein, dass diese Full-Stack JavaScript-Application noch nicht so im Umlauf sind? Hab das Gefühl, alles den Sets. Naja. Ich persönlich bin ja der Ansicht, Full-Stack JavaScript gibt es nur aus dem Grund, weil Frontend-Leute unbedingt auch Backend machen wollten. Ansonsten, wenn man mal ehrlich ist, hat Node.js keinen sittlichen Mehrwert. Weißt du, da regen sich jetzt ganz viele Node.js-Entwickler drüber auf und sagen, Max, das geht doch nicht. Ich meine, klar, nein, das stimmt so nicht, wie ich das gesagt habe. Doch, es hat schon einen gewissen Mehrwert. Du hast zum Beispiel den Vorteil, dass du, wenn man das ist in der Theorie so, ich weiß nicht, wie oft das in der Praxis vorkommt. Du kannst schon deine Models zum Beispiel scheren zwischen Frontend und Backend. Ja, das ist dann eventuell ganz, ganz nice. Node.js hat den Vorteil, dass es relativ easy zu benutzen ist. Und der größte Vorteil von Node.js kommt nicht unbedingt dadurch, dass es Node.js ist, sondern dadurch, dass NPM einfach für nahezu alles irgendwelche Packages hat. Also das große Ökosystem auf NPM ist tatsächlich ein echter Pluspunkt. Aber ansonsten muss man ehrlich sagen, is even is odd. Ja, es gibt totalen Schwachsinn. Aber halt, wenn du NPM installierst, siehst du halt, du installierst das halbe Internet. Aber ansonsten muss ich sagen, die Kombination aus Java und Angular, gut, ich muss dir ehrlich sagen, Angular war wirklich nicht meine favorisierte Sache. Ich habe damit nie großartig was gemacht. Ich habe da mal zu Angular 1 Zeiten was zugesehen. Das fand ich ganz cool. Aber mittlerweile ist Angular, ich habe da auch keinen Bock drauf, mich damit mal zu beschäftigen. Für mich als Außenstehender sieht Angular einfach nach einem Riesenhaufen bloated. Das ist quasi so, dass das Java der JavaScript-Frameworks mit Dependency Injection und Factories und Adapter-Pattern und ach, keine Ahnung, was es da nicht alles gibt. Das ist halt ein Riesending. Ja. Also ich persönlich mag ja in Kombination, könnt ihr euch jetzt fast schon denken, ASP.NET Core und Vue.js. Aber so richtige Full-Stack-JavaScript-Applikationen, ich weiß gar nicht, wie viele es davon wirklich live gibt. Zum Üben und Basteln ist Node immer gut, aber was fällt euch aus dem Kopf ein? Wer von den großen Services ist komplett Node.js? Also YouTube ist, glaube ich, irgendeine Mischung aus Python und nee, nicht PHP. Was ist YouTube? C++ und Python oder so? Nee, Discord Electron zählt nicht. Ich mein Server-Backend. Dann hast du Twitter. Die waren mal Ruby on Rails. Aber ich glaube, mittlerweile ist Twitter irgendwas JVM, Java-basiertes auch. Ja. Also so wirklich Fullstack JavaScript, mir fällt jetzt da nicht so viel ein, ehrlich gesagt. Bestimmt ganz viele hippe Startups. Aber das ist tatsächlich in, das ist, also die Kombination aus Java im Backend und gut, ob es jetzt Angular oder was anderes ist, Frontend ist eine ziemlich weit verbreitete Business-Geschichte. Wobei ich von der Java-Welt keine Ahnung habe. Aber ich sag mal so, ich kann es lesen, ich könnte auch was drin programmieren, aber er muss nicht unbedingt sein. Ja, was unsere Azubis aktuell machen, würde mich wirklich mal interessieren. Lange nichts mehr von gehört. Der eine hat mir letztens eine Azure Function eingerichtet. Hat er 2 Tage rumgeklickt. Aber ansonsten habe ich lange nichts mehr von unseren Azubis gehört. Ja gut, da haben wir auf der Arbeit auch einen, bei dem weiß ich, der ist irgendwie auch schon, keine Ahnung, 150 Jahre verheiratet. Der sagt immer, dass ihn seine Frau nervt und deswegen geht er auf die Arbeit. Der war auch fast die gesamte Corona-Zeit auf der Arbeit in Frankfurt. Aber ich habe ja auch keine Schmerzen damit, wenn die Leute hingehen, weil sie daheim was stört. Aber man sollte nicht den Leuten, die daheim bleiben wollen, da noch Steine in den Weg legen. Deko, 50 Billiarden, Dankeschön für den Sub. Nicht Sub, für die Bits. Das sind quasi. Das ist ungefähr, das sind 5 Euro quasi, das, was ein Sub auch kosten würde. Der Scam Train streikt nicht, nein. Der Scam Train ist immer vor dem. Wie ging das? Ist immer vor dem Chef im Betrieb. Der Scam Train schläft nicht. Der Scam Train ist immer vor dem Chef im Betrieb. Und scammt die Subs schweißfrei. Der Scam Train wird nie müde, genau. RE50, oh, den kenne. Nee, warte mal, nee, den kenne ich nicht. Der fährt in die andere Richtung, ne? Ja. Das ist eh lustig, ne? Überall schieben sie immer noch Corona-Panik. Aber wenn die Bahn streikt und da sich die Leute stapeln, das interessiert keinen. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass die Stonks-Manager, dass die gar nicht überrascht sind. Dass die das einfach nur vorschieben mit, wir sind überrascht, dass die Leute denken so, oh, vielleicht sollten wir das mal nicht so machen. Aber ich glaube, ich war einer der ersten, die offiziell diese Arbeitszeitänderung eingereicht haben bei uns. Sobald ich gehört habe, ich meine, wir haben das ja vorher schon oft gemacht mit Homeoffice, aber sobald ich gehört habe, dass wir jetzt offiziell mit Arbeitszeitänderung und so das machen können, ich war, glaube ich, keine Ahnung, 2 Stunden nachdem das veröffentlicht wurde, dass es das gibt, hatte ich das Ding ausgefüllt und meinem Chef geschickt. Die Musik ist tatsächlich sogar relativ laut, aber die ist halt sehr gechillort. Gechillsort. Ah, ein bisschen lauter können wir. Domboy, danke für den Sub. 4 Monate. Max 420. Hey, ich bin der Erste. Also, wenn die mal darüber abstimmen würden oder so, ob Cannabis legalisiert werden soll, ich bin der Erste, der sagen würde: Ja. Ich selber rauch nix. Was gibt's da sonst noch alles? Rauch nix, schnief nix, trink nix, spritz nix. Ich mach nichts davon, aber. Ich bin trotzdem für die Legalisierung. Python. Der Wein vom Italiener geht, ne? Ihr kennt mich, ich bin auch kaum, ich trinke auch kaum was. Also was das angeht, habe ich einen äußerst gesunden Lebensstil. Aber ich bin zu fett. Kann aber nicht alles haben. Der Cute Mod, ja, das frage ich mich auch. Von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört. Wo ist der Cute Mod? Was hältst du von Full Stack JavaScript App? JavaScript? Beispiel. Oh Gott, die Abkürzung JavaScript. Ich muss kurz überlegen. Was ist Maven? Vue? Angular? Ach du Scheiße. JavaScript Stack Abkürzung. Node? Node? Was ist denn? Okay, was ist M? Und was ist E in dem Fall? MongoDB könnte sein? Für Datenbank? Ah, Express. Ja, du hast recht. Erwin, Express. MongoDB, Express, Vue und Node. Und das gleiche hier mit Angular. Okay. Ja, also es kommt ein bisschen drauf an. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwelche hippe Startups das schon so machen. Aber gerade bei uns, so im Bankenumfeld, da wo ich arbeite, ist Java das Ding. Also Java Backend, sonst da führt kein Weg dran vorbei. Auf der anderen Seite mal ganz ehrlich, ich sehe immer noch nicht den großen Vorteil von. Ich habe ja gerade so ein paar Sachen aufgezählt, aber ich sehe immer noch nicht den großen Vorteil von alles JavaScript. Außer eben, dass wenn man halt JavaScript gut kann und Frontend-Stells macht und vielleicht ein bisschen Logik scheren will zwischen Frontend und Backend, dann kann ich mir das vorteilhaft vorstellen. Aber ansonsten, was spricht gegen, sagen wir, C-Sharp, Java, PHP, was auch immer, Backend? Und man lässt JavaScript im Frontend, da wo es seine Stärken hat. Spricht da überhaupt nichts dagegen, weil wenn du jetzt, ob du jetzt irgendeine API hast in Node oder in Java, macht doch eigentlich keinen Unterschied. Kannst auch Django machen oder so. Python, Python, Python kannst du auch machen. Ruby on Rails kannst du auch machen. Spring Boot, Kotlin, alles Mögliche. COBOL, REST-API. Ich glaube, es gibt keinen Webserver in COBOL. Gibt es einen COBOL-Webserver? Warum? Heute programmieren wir eine Webseite mit COBOL. Ja, Moment, der verwendet auch einen fertigen Webserver. Der verwendet auch einen fertigen Webserver. Ja, die verwenden auch einen fertigen Webserver. Gibt es einen COBOL-Webserver? Was COBOL on Wheelchair? Micro Web Framework for COBOL. Moment, Moment, warum gibt es sowas? Ja gut, der Typ hat auch keinen Bock, das zu supporten. COBOL on Cox. Ah. Ja, die machen das, der Webserver, es hat keiner Bock, einen Webserver in COBOL zu programmieren. Guck, die lassen die Webserver-Geschichte auch über Apache machen. Keiner mag COBOL-Webserver programmieren. Ich weiß gar nicht, kann man überhaupt Sockets gescheit ansprechen über COBOL bestimmt. Crap, Alter. Okay, gucken wir mal weiter. Das ist übrigens, der Titel ist ein bisschen cheapbait, gebe ich zu. Ich habe ja gesagt, so viele Sachen einkaufen muss ich gar nicht. Ich bin eigentlich nur angekommen, dass ich ein bisschen mit euch schwätzen kann, aber ein paar Sachen muss ich doch gleich noch einkaufen. So, aber ich gucke erstmal Chat durch. Wir haben ja Zeit. Kennst du eine Möglichkeit, den Python Console Output in Tick. Oh, mit diesem TCL Web, nicht Web, GUI-Zeug habe ich nie großartig was gemacht. Keine Ahnung. Aber das eingebaute Python-GUI ist schon Pains Champ. Ich probiere GitHub mal aus später. Will es jetzt hier nicht im Stream installieren, sonst kackt es mir ab und meine Maus geht nicht mehr oder sonst was. Kann man in GitHub Makros machen? Ich brauche Makros, das ist wichtig. Ich brauche Makros. Also ordentliche Makros, am besten mit Lua. Das war das Beste an der Logitech Software, dass man Lua Makros machen konnte. Gucken wir uns gleich an. Ich habe heute wieder bei absoluten Basic Dingen des Lebens gefailt, Leute. Ich wollte mir ein neues Deo kaufen. Oh, und ich habe das Falsche gekauft. Aber die Benamungen sind ja auch richtig bescheuert, ja? Ich meine, guckt euch das mal an. Wie viele Sachen die mit Pure im Namen haben. Also das sind 50 Seiten mit Pure. Pure Fresh, Pure Ocean, Pure sonst was, Pure Nature, Pure Natural, Pure sonst was. Ja, ich hab's falsch gekauft. Richtig bei den Basic Dingen des täglichen Lebens gefailt wieder. Alles bloated. Okay, wir gucken uns jetzt das Video an mit der Insulinpumpe. Nee, ich muss den Chat vorher fertig machen. Lieber in Java und dann out of memory. Geht eigentlich. Eigentlich sollte ja sowas wie ein Garbage Collector in Java dafür sorgen, dass du weniger Memory Leaks produzierst. Aber auf der anderen Seite ist es überhaupt kein Problem, in Java und C-Sharp Memory Leaks zu fabrizieren. Selbst ohne Unsafe Code. Also, nichts einfacher als das, als ein Memory Leak in C-Sharp zu fabrizieren. Schon cringe, kein Wi-Fi 6 im Keller. Ja, ich weiß. Richtig, richtig, richtig cringe. Also, ich glaube, Wi-Fi 6 bzw. so 500, 600 Mbit braucht man unbedingt im Keller. Das ist ganz wichtig. Der ist gut. Ja, den habe ich auch im Erdgeschoss. Ja, PVZ kann man immer mal wieder neu installieren und dann durchspielen. Das ist ja selbst mit allem, was es so zu machen gibt, relativ schnell durchgespielt. Kannst ein paar Tage immer mal wieder spielen, dann ist es durch. Ja, schon ein bisschen cringe, ich weiß. Ja, alles gleiche, SSID. Ja, das muss man unbedingt machen im Unify Controller. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Da gibt es so ein Bild. Hier, zeigt mal. Ja, super. Super, super geile Auflösung. Ah, yes. Erkennt ihr alles? Ich finde, das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Sag mal, warum ist denn die Quali so kacke? Ja, es gibt hier, genau, es gibt hier irgendwo ein Dings, nee, nicht Advanced Features. Es gibt hier irgendwo sowas Auto Optimized Network. Und das müsst ihr unbedingt ausschalten. Tja. Wo auch immer das jetzt ist. Da, hier, das da ist es. Das muss man ausschalten. Oder wenn man keine Probleme hat, kann man es natürlich auch angeschaltet lassen. Das ist jetzt keine Pflicht. Aber das Ding hat einen Nachteil, wenn das angeschaltet ist. Und zwar, wenn das Unify-Zeug gemerkt hat, dass euer Gerät, sagen wir mal euer Smartphone oder so, 5 GHz fähig ist, dann zwingt es das Gerät, sich mit 5 GHz zu verbinden. Und 5 GHz geht halt oftmals nicht so weit wie 2,4 GHz WLAN. Dementsprechend kann es durchaus sein, dass der Access Point nicht weit weg ist und ihr auf dem Klo trotzdem keinen richtigen Empfang habt. Eigentlich schon richtig cringe. Was ist denn Open Net Admin? Das kenne ich nicht. Ah. Aber was hat das denn mit DNS DHCP Integration zu tun? Du kannst damit doch nicht deine Unify Geräte einstellen, oder? ONA. Das ist ein IP-Adressmanagement, oder? Online-Demo. Sieht aus wie 1995. Ja, es sieht wirklich aus. Es sieht wirklich aus wie 1995. Oh Leute, ist das Dings? Wie heißt dieses JavaScript-Framework, was auch TV-Headend und sonst was nicht Express? So ein ganz altes. So ein ganz, ganz altes Java. Das sieht aus wie. Ich habe vergessen, wie das heißt. XJS, XJS, genau. So sieht das aus. Wo ich mich immer gefragt habe, warum um alles in der Welt benutzt man sowas? Ja, XJS. XJS ist wirklich richtig a pain in the ass, Alter. Guck mal, den Kram, den will schon gar keiner mehr verwenden. Zip Calling ist cringe, ja, alles ist cringe. Alles, was man selbst nicht gut findet, ist prinzipiell erstmal cringe. Das war ja nur, Moment, in diesem Clip, das war ja nur dazu da, um zu demonstrieren, dass, ich weiß gar nicht mehr, was wollte ich denn da nochmal sagen? Irgendwas, wo ich gesagt habe, muss ich selbst schlagen. Niemals VoIP selber, ja, sehe ich auch so. Oh, nice. Wieso überhaupt Festnetztelefon? Tja, richtig Boomer, ne? Was soll ich sagen? Bin alt genug. Keck.box, gibt's das wirklich? Mach ich jetzt aber nicht auf. Keckw.services gibt's. Beste Domain, die ihr euch merken müsst. Aktuell habe ich den Server runtergefahren, aber hier. Keckw Services. Jemand zufällig eine Idee für einen Router, der nicht die Welt kostet, aber ein bisschen mehr Routing-Kapazität hat, als das Unify Un Dings Bla Gateway. Der x-beliebige MikroTik-Router für 50 Euro. Aber Videostreams darüber laufen lassen, muss auch funktionieren. Kann nicht sein, dass bei einem einzelnen User mit 1, 2 Streams das Ding irgendwie Probleme macht. Das muss andere Probleme haben, das muss an was anderem liegen. Die Connect-Box ist von Unity Media oder Vodafone jetzt, aber zu Unity Media-Zeiten war die Connect-Box so ein Hybridgerät aus Modem mit ein bisschen WLAN und mit ein bisschen Switch und mit ein bisschen Telefon, also quasi die Fritzbox von Unity Media sozusagen. Habe ich aber alles ausgeschaltet. Ja, muss ich mal gucken. Gerade was Heimautomatisierung angeht, habe ich das schon lange vor, da mal eine Tour zu machen. Aber ich muss gucken, dass ich nicht wupp, leake zu viel. Da hätte ich viel zu tun. bis ich da alle Clients eingemalt habe. Also, das merke ich, wenn ich durch mein DHCP scrolle und es haben nicht mal alle dynamische IPs. Da bin ich gut beschäftigt. Die Connectbox hat, glaube ich, sogar vier Netzwerkanschlüsse. Vielleicht sogar fünf. Wo geht das Internet rein? Na, hier. Hier kommt. Hier kommt das Kabel aus dem Keller. Wie gesagt, ich habe einen Raspberry Pi mit Unify Controller. DN Punt, Dankeschön für den Sub Overlay hier. Huge, ihr beiden. 9 Monate sogar schon. Massive Subscription, ja. Welches wieder am 10G-Switch? Boah, müsste ich jetzt nachgucken. Ja, ich habe mich darüber schon ausgelassen. Ich find's scheiße. Wohlgemerkt nicht, dass sie das Recht haben zu streiken, sondern die Auswirkung finde ich scheiße. Und mir ist es egal, ob es an der Bahn oder an der GDL liegt. Ich will einfach nur fahren und pünktlich ankommen. Unify Controller in Kubernetes. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt gescheit funktioniert. Aber dann können wir hyperscalen diagonal, wenn der in Kubernetes ist. Achtdimensional, wenn schon. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ich habe gesehen, es gibt für ein ESP32, es gibt MicroPython, es gibt irgendeine Lua-Geschichte, es gibt die übliche standardmäßige C++-Geschichte und ich glaube, es gibt auch mittlerweile die Möglichkeit, JavaScript auszuführen. Warum auch immer man das machen will, aber das geht. Du hast mit Bode im Back. Was ist Bode? Gibt es nicht. Bode gibt's nicht. Ja, in dem Fall wirklich lieber C++. Ach, Node. Ach so. Ich habe Bode, Alter. He lacks critical information. Also nix, aber dass das standardmäßig JavaScript Frontend am Start ist, ist schon ein bisschen übertrieben. Angular übertreibt's halt komplett. Tatsächlich, ich glaube, dafür ist es wirklich gut. Aber die meisten, die damit anfangen, also wenn das businessmäßig benutzt wird, die machen damit bestimmt auch kleine Sachen. Einfach so nach dem Motto, es gibt ja, das verstehe ich auch nicht so genau, ja. Das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass manche Unternehmen, gerade jetzt nicht so super große, sondern durchaus auch kleinere, dass sie total festgefahren sind auf so eine gewisse Technik. Die sagen dann, wir machen nur .NET. Oder keine Ahnung, oder wir machen nur Angular im Frontend. Warum? Ich verstehe das immer nicht. Warum legt man sich schon im Voraus auf irgendwas fest und sagt, dass man prinzipiell alles damit macht? Ich meine, okay, wenn man die Leute und die Programmierer hat, die sich damit am besten auskennen. Ich mache auch die meisten Sachen in C-Sharp, weil es mir meine Lieblingssprache ist. Aber wenn sich was anderes anbietet, weil es eben die Vorteile überwiegt von einer anderen Technologie, ja, dann sehe ich da kein Problem drin, das mit was anderem zu machen. Ich habe schon Sachen in Go gemacht, sogar in C, in JavaScript, in Ruby, in Python, alles Mögliche schon. Warum auch nicht? Ja, kann man sich drüber streiten. Ich glaube, das ist alles durchaus in Ordnung, was es an Frontend gibt. Und ich muss sagen, ich finde es ja ganz gut mittlerweile, was JavaScript angeht, dass sich Vue, React und Angular durchgesetzt haben. Es entsteht zwar immer noch täglich 50 neue JavaScript-Frameworks, aber die großen drei sind über die letzten Jahre doch relativ beständig. Was gibt's denn so Neues an JavaScript-Frameworks, was richtig auch mal Svelte gibt's vielleicht noch, aber was auch mal so richtig User anzieht? Du hast Vue, Angular, React. Deno ist kein Frontend-Framework. Deno ist Node-Abklatsch. Svelte ist vielleicht noch so ein bisschen so ein Ding, aber ansonsten die großen drei und gut ist, das finde ich gut, das hat mal ein bisschen Stabilität in diese das JavaScript-Ökosystem gebracht, wo ja sonst jeden Tag jeder was anderes gebaut hat und keine Woche mal was Gleiches verwendet wurde. Ja, gibt's ja nicht mehr jetzt in dem Umfang. Was heute gekauft wird, gleich. Single Site? Nee, was ist SSR? Immer die ganzen Abkürzungen. Web. Single Responsibility oder was soll das sein? Server-Side Rendering. Ah. Ja, okay, das verstehe ich. Das verstehe ich. Ja, das lasse ich mir gefallen. Server-Side Rendering, das verstehe ich, ja. Bing Picture of the Day ist wichtig heute. Was ist denn Bing Picture of the Day? Bing Picture of the Day. Image of the Day. Ein Kegel. Sieht ein bisschen aus wie der Todesberg aus Zelda. Ein Vulkan. Wie findest du Go Backend plus Ruby on Rails Frontend? Was? Das ergibt keinen Sinn. Das sind beides Backend-Geschichten. Wie soll das funktionieren? Hast gesehen, Microsoft Azure hatte Sicherheitslücken beim DB-Service. Jeder konnte RW drauf zugreifen. Ja, habe ich gelesen. Ich habe es mir aber nicht genauer angeguckt. Aber, tja, Datenbank stellst, Cosmos DB stellst, was glaube ich. Kann schon mal passieren, ja. Auf welche Fettnäpfchen sollte man beim ersten Arbeitstag verzichten? Da habe ich ein Video zu. Guck mal. Vielleicht hast du das auch schon gesehen. Ich weiß nicht. Hier, schau mal da. Tipps für den ersten Arbeitstag. Wenn nicht, kannst du es mal angucken. Habe deine Nachricht überlesen. Oh, ich glaube nicht. Ich war einfach nur langsam. Ich glaube, mittlerweile habe ich was zu gesagt, oder? Der Sebaro lebt, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Sebaro noch lebt. Nein. Ich weiß, was es ist und so grob, wofür es da ist, aber damit habe ich noch gar nichts gemacht. Und wieder begeistert, was es alles gibt. Ja, ist echt so. Gerade, wie gesagt, gerade hier im Big Stongs Bankenumfeld, es ist saumäßig viel Java. Kenne es ja von uns. Warum wird heute alles über HTTP gemacht? Ja, schon Sauerei, oder? Was ist aus den guten alten Sachen geworden? Warum überhaupt TCP? Das ist alles so wahnsinnig bloated. Ich bin wieder für IPX und NetBoI und sowas. Die guten alten Klassiker sollte man mal wieder rausholen. HTTP bloated shit da. FDP, genau. Die Leute wissen heute überhaupt nicht mehr, was FDP ist. Denken, das hat was mit dem Lindner zu tun oder so. Nee, FDP, Alter. Oder WebDAV oder so. Schau mal, das von Notion gehört. Ja, das ist ein Notizprogramm für Mac. Ja, ich glaube, wir haben hier einige Leute, die sich mit Python auskennen. GitHub. Kannst du als Gist hochladen auf GitHub und posten. Da haben wir bestimmt ein paar Leute, die sich damit auskennen. Für Nicht-Programmierer, was ist ein Memory Leak? Wenn du Speicher belegst und den nicht mehr freigibst. Und das nächste Mal wieder Speicher belegst und ihn nicht mehr freigibst. Wenn du vergisst, Speicher freizugeben, möglichst an halt Stellen, wo du das auch noch öfters machst, dann benutzt dein Programm immer mehr RAM und gibt den nie frei. Und irgendwann hast du ein kleines Furzprogramm, was 3 GB verbraucht und irgendwann crasht. Und die besten Memory Leaks macht man immer noch mit C++. Ah, das ist eine gute Frage. Was ist so ein gutes Programmiersprachenportfolio nach dem Studium, wenn man sich. Also, als erstes finde ich wichtig, dass man eine Sprache wirklich gut kann. Das macht vieles einfacher. Gerade auch das Lernen weiterer Sprachen. Aber man braucht so eine 0815 Standardsprache, immer wenn man was machen will, dass man einfach sich weniger mit der Sprache beschäftigen muss. Wird heute noch geshoppt? Ja, ein paar Sachen kaufen wir noch ein. Wie gesagt, ich sag ja, der Titel ist heute ein bisschen gebait gewesen. Ich habe einige Sachen, aber hält sich in Grenzen. Ich habe den Stream heute angemacht, dass wir ein bisschen schwätzen können. Kennst du mich von YouTube? Ja, nice, dass du den Weg hergefunden hast. Du hast dir leider heute einen relativ langweiligen Stream ausgesucht. Also, es ist wichtig, dass man eine Sprache wirklich gut kann. Weil wenn irgendjemand mal zu dir kommt und fragt, kannst du XY machen, dann musst du dich nicht groß um die Sprache kümmern, sondern so sagst, ja, mach ich, machst deine Standard-IDE auf, Editor, was auch immer und bastelst in deiner Standardsprache los. Erstmal gar nicht so wichtig, was das ist. Wichtig ist, dass du eine Sprache wirklich flüssig kannst. Auch die Standard-Library dazu. Dass du einfach Probleme relativ schnell lösen kannst. So. Und das bringt dir natürlich auch was, wenn du weitere Sprachen lernen willst. Aber kommen wir mal zu dem Punkt. Also, wenn es ins Cloud-Umfeld geht, dann ist auf jeden Fall Go angesagt. Go, Python, so diese Kombination ist, gerade GitHub-Projekte gehen ja da durch die Decke. Allerdings würde ich dir trotzdem noch eine ordentliche Backend-Sprache mit der nötigen Performance empfehlen plus JavaScript. Go, Python, JavaScript und dann suchst dir aus C-Sharp, Java, irgendwas. Das ist eine gute Mischung. Ja, JavaScript Frontend brauchst du, am Frontend kommst du eigentlich nicht vorbei. Also JavaScript ist Pflicht. Mittlerweile, wie gesagt, das muss nicht deine beste Sprache sein, aber du solltest ein bisschen durchblicken. JavaScript, Go, Python und dann irgendwie x-beliebige andere Backend-Sprache noch. Irgendwas, was du auch mal performancemäßig verwenden kannst. Wie gesagt, ist egal, ob sie Sharp ist, Java, kannst auch Go im Backend verwenden. Ja, aber also Python, Go, JavaScript ist wunderbar. Ich würde halt noch irgend so was Klassisches, Objektorientiertes noch ein bisschen dazu empfehlen. Java ist sicherlich die Business-Variante. Was macht Go so gut fürs Backend? Go hat ein paar große Vorteile, was Cloud angeht. Dadurch, dass du self-contained Executables hast, die auch nicht so wahnsinnig groß sind. So ein Go-Programm fällt raus als ausführbare Datei mit allem, was dabei ist. Keine Frameworks mehr installieren und nix. Das ist so eines der Sachen, die... Und rückwärts kompatibel, lauffähig bis Linux-Kernel 2.6, 32 oder so. Also das ist gerade für... wir skalieren Container rauf und runter und schieben neue Versionen hin. Das macht halt Go richtig gut. So, und was die Sprache an sich auszeichnet... Du kannst dir übrigens mal ein Video dazu angucken. Ich habe ja ein Video zur Einsteiger-Programmiersprache gemacht. Aber ja, so das Aushängeschild von Go ist ja die ganze... Ich weiß, ich sollte es nicht Multithreading nennen, weil das ist es ja nicht. Also es sind ja eigentlich nur, es sind ja Go-Routines. Das muss ja nicht zwangsläufig asynchron oder ein eigener Thread sein. Aber ich sage das jetzt mal trotzdem. Du kannst in Go relativ gut asynchrone Sachen machen. Ohne dass es blockt. Und auch Inter-Thread-Kommunikation und so ist in Go relativ gut. Dazu kommt, dass Go noch eine halbwegs umfangreiche Standard-Library hat und was halt auch mittlerweile in Go richtig gut ist, dass du einen ziemlich großen Library-Pool auf GitHub hast für alles Mögliche. Ich persönlich mag Go nicht so sehr. Ich habe schon Sachen in Go gemacht, aber ich werde mit der Syntax einfach nicht so hundertprozentig warm. Auch, dass die... es gibt dann so ein paar Sachen bei Go, also, das verstehe ich nicht. Einmal, dass sie dich compiler-technisch so gängeln, so nach dem Motto unused imports, Compiler-Fehler. Warum sind unused imports Compiler-Fehler? Es sollte zumindest einen Flag geben, dass man das ausschalten kann. Oder unused variables, Compiler-Fehler. Ja, du willst erstmal was auskommentieren und testen, ob es daran lag. Nein, kannst du nicht, weil du noch 50 andere Sachen auch auskommentieren musst. Das finde ich nervig bei Go. Es wäre ja vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, hey, ich mache ein Release-Build, dann will ich das nicht haben. Aber das ist nervig. Nee, ja, Visual Studio Code schmeißt vielleicht die Imports automatisch raus, aber nicht unused variables. Es ist auf jeden Fall nervig. So, und dann, was ich in Go auch nicht so schön finde, ist, dass die an manchen Stellen sehr minimalistisch sind. So nach dem Motto, warum soll ich ein Array mit Filter und Select haben, wenn ich doch Vorschleifen machen kann? Das ist also die Go-Philosophie. Go hat mal ganz gerne drei nested for Loops, weil es nichts anderes gibt. Generics gibt es auch irgendwann in 50 Jahren mal. Ja, also ich werde mit Go nicht abschließend warm, was das angeht. Es ist aber sicherlich eine Sprache, die aktuell sehr viel Anklang findet. Ja, Alex, das mag schon sein, dass die dann drin bleiben. Deswegen könnte man ja sagen, hey, wenn ich ein Release-Build mache, dann ist das Pflicht. Aber wenn ich am Entwickeln bin, das ist einfach für einen schnellen Ausprobier-Workflow hinderlich, wenn du immer die Hälfte deines Programms und an unterschiedlichen Stellen auskommentieren willst, wenn du nur eine Sache rausschmeißen willst. Also mich nervt das. Es gab ja sogar schon mal einen Go-Compiler-Fork deswegen. Ansonsten, Go ist aber angesagt. Also wie gesagt, Go, Python, JavaScript ist eine super Kombination. Ich würde halt noch so ein bisschen was alles klassisches, objektorientiertes empfehlen. Einfach so für eine Sprache, die erprobt ist und dafür gedacht ist, möglichst schnell und ohne Schnickschnack Probleme zu lösen. Sowas wie C-Sharp oder Java. So. Ich hatte auch mal versucht, bei mir einen IPAM daheim zu installieren, aber ich war da zu faul für. Mein IPAM ist mein DHCP-Server. Das muss reichen. IPAM ist IP-Adress-Management. Falls sich das einer fragt. Yoko, Dankeschön, 24 Monate, Hyper-Subscription. Bietet sich C++ als Main-Sprache an, C++ bietet sich nie für irgendwas an. C-Sharp, Backend und WPF im... Genau. So. Ja, jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Was hältst du von Mutation Testing? Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ich find's cool, wie breit hier die Skills deiner Community gefächert sind. Ja, das stimmt. Wir haben hier richtig viele Massive Brain Leute. Exzellent. Chat, habt ihr das gesehen? Ihr wurdet gelobt. Er meint euch. Sogar der Chainlaw ist gemeint, ja. Ich find auch, dass Frontend generell richtig cringe ist. Es könnte einfach alles ein Kommandozeilentool sein. Doch, Go ist relativ populär. Also ich würde sagen, JavaScript, Python, Go dürften so die populärsten Sprachen auf GitHub sein. Nee, das ist gut. ASP.NET Core, finde ich, ist mit das beste Web-Framework, was es gibt. Wenn du mich fragst, ist das besser als Go? Exzellent. Programmierst du öfters objektorientiert? Ja, so ein bisschen halt. So an den, jetzt nicht so religiös, dass ich sage, hier, das muss alles hier mit Factories, Abstract und Override und was auch immer sein, wenn es Sinn macht halt. Und das finde ich übrigens auch die richtig coole Sache, was Microsoft mit C-Sharp macht. Die haben sich, die sind zwar quasi mal als Java-Klon, Microsoft Javas Klon gestartet, aber die haben Java, haben sie schon lange hinter sich gelassen. Die hatten ja Generics quasi 100 Jahre vor Java, ordentliche. Böse Zungen behaupten, Java hat bis heute keine richtigen. Und die sind sich aber auch nicht zu fein, das ganze objektorientiert ein bisschen neben liegen zu lassen. Und C-Sharp ist die letzten Version deutlich funktioneller geworden. Von Pattern Matching bis Record Types, Immutable Geschichten und so. Also das finde ich wirklich gut bei Microsoft. Also C-Sharp wurde ja von Anders Heilsberg erfunden. Das ist der Typ, der auch TypeScript erfunden hat. Also auf Auftrag von Microsoft hin. Der Typ ist nicht einfach nur Big Brain und sagt, ich erfinde jetzt mal zwei der beliebtesten Programmiersprachen. Das hat er schon auf Auftrag gemacht. Vorher hat er, glaube ich, irgendwas mit Pascal. Delphi hat er, glaube ich, vorher gemacht. Ja, also der war richtig Big Brain und vorausschauend, was er mit C-Sharp gemacht hat. Und der aktuelle Lead-Designer von C-Sharp, der heißt, glaube ich, jetzt hat es irgendein schwedischer Name, Mats Torxen oder so. Der ist auch ziemlich Big Brain, was neue Features angeht. Torxon? Nee. Torgason? Torgason oder so heißt er, glaube ich. Ja. Du wurdest geforst auf C++. Oh, Pains Champ. Moment, ich muss mal gucken, wie der Typ heißt. Ich habe den Namen jetzt so falsch ausgesprochen. C-Sharp Lead Designer. Nein, nicht Anders, der Nachfolger von Anders Heilsberg. Hier, den meine ich. Mats Torgersen. Okay. Ja. Okay, fast richtig. Das macht nichts. Was sagt ihr zu Blazor Server-Side? Ganz ehrlich, ich bin ja großer Fan, was Microsoft mit der .NET-Entwicklung macht. Aber Blazor? Im Ernst, also ich verstehe weder den Sinn von Blazor Server-Side noch den Sinn von Server von Blazor Client-Side, Frontend-Side. Das leuchtet mir einfach nicht ein. Kannst du nur zwei negative C++? Oh, das wird schwierig. Nee, wenn ich damit anfange, ist vorbei. Was sind Record Types? Oh, kann ich das jetzt kurz erklären? Das sind Klassen in C-Sharp, die standardmäßig immutable sind. Also, du kannst sie nicht mehr ändern, nachdem du sie angelegt hast. Was für Multithreading und performance-technisch teilweise ganz gut ist, weil wenn du dir sicher sein kannst, dass eine Klasse sich nie wieder ändern kann, sich nie wieder ändern kann, nachdem du sie angelegt hast, du kannst Multithreaded dich komplett auslassen, weil ihr könnt euch eine ganz einfache Regel merken. Multithreading ist in 90% der Fällen kein Problem, oder in 99% der Fällen kein Problem, solange ihr nicht parallel schreibt. Parallel lesen, kein Problem. Parallel lesen und einer schreibt, meistens auch kein Problem. Aber sobald an zwei verschiedenen Stellen parallel geschrieben wird, broken. In der Regel ist Multithreading kein Problem, wenn ihr einfach nur mehrere Threads lesen und einen Thread schreibt. In der Regel. Du kannst, je nachdem was du machst, du kannst doofe Race Conditions haben, so nach dem Motto, ich schreibe jetzt was rein und das ist halt nicht atomic und dann lese ich was zur Hälfte aus oder das alte noch oder, ja, aber in der Regel ist das in Ordnung. Was ist deine Meinung zum iFixit-Repair-Set? Ja, 70 Euro ist teuer. Ich habe ja auch eins, aber das war auf jeden Fall billiger. 70 Euro hätte ich dafür nicht ausgegeben. Leute, ich habe den Chat gepackt. Easy. So, jetzt können wir noch was einkaufen. Poggers. Nice. Ich habe es geschafft. Okay. Ich brauche was sehr Unspektakuläres, Leute. Ich brauche eine USB. Eine USB-Verlängerung. 2 Meter. Sowas hier. Bam. 2 mal 2 Meter. Basket. Zack. Habe ich eigentlich mittlerweile schon alles immer noch? Ja, habe ich noch nicht gekauft. Ja, das kann ich mal rausschmeißen. Zur CosmosDB-Lücke habe ich noch nichts gesagt, weil ich nur mitbekommen habe, mich nicht näher damit jetzt beschäftigt habe. Ich habe es mitbekommen, ich weiß, dass man darauf zugreifen konnte auf die Datenbank von anderen Leuten. Read-Write anscheinend. Aber mehr auch nicht. Okay, das brauche ich. Habe ich euch eigentlich erzählt, meine Hausnummer, meine RGB-Hausnummer ist fast da. Guck mal hier. Ich hatte. Moment, ich muss mal kurz das raussuchen. Ich hatte mir zwei Hausnummern bestellt. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich die ans Haus dran mache. Ich habe die bestellt, dass wir im Stream was zu basteln haben. Guck mal hier. RGB-Hausnummern und das Ganze sieht dann so aus, wenn es fertig ist. Ist das nicht Poggers? Ist das nicht die niceste Hausnummer überhaupt? Also ich finde, das hat schon echt was, oder? Wer hat so eine coole Hausnummer? Brauche ich unbedingt. Ich frage mich nur, ob man im Dunkeln überhaupt die Nummer erkennt. Hast du eigentlich an diesem Anspielevent für Battlefield 2042 teilgenommen? Es gibt noch kein Anspielevent. Es wird, oh, vielleicht gab es schon eins, aber es wird noch eins geben und da bin ich auch dabei. Ja. Das war übrigens lustig. Die haben mich angeschrieben und haben mich nach meinen Hardware-Specs, das habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, nach meinen Hardware-Specs gefragt. Ich habe gesagt, ja, 8700K, 1080 Ti, 32 GB RAM, 2 TB SSD-Platz frei, überhaupt gar kein Problem, her damit. Und dann meinten sie, da kriege ich auf einmal eine Mail als Antwort, so nach dem Motto, Max, wir schicken dir einen Leih-PC zum Anspielen zu. Und, hä? Was? Warum? Mindestanforderung ist eine RTX 2060. Da musste ich dann erstmal sagen, Moment, Moment, meine 1080 Ti ist 50% schneller als eine 2060. Ihr braucht mir kein Recht dazu zu schicken. Hat nichts mit NDA zu tun. Battlefield 2042. Ja, wie gesagt, meine Hausnummern sind auf dem Weg. Wisst ihr, was ich auch lustig finde? Ich habe ja mal so ein Video gemacht. China, wie hieß das? Irgendwas mit China. Technik-Hacks und China-Kram. Habe ich ja mir so ein Video gemacht. Und dieses Video hat 380 Tage nach Veröffentlichung auf einmal innerhalb von einem Monat 10.000 Views bekommen. Ich habe keine Ahnung warum. YouTube-Algorithmus hat sich gedacht, bam! Jetzt! Jetzt das ist das, was die Leute sehen wollen. Eventuell kann man nur mit. Nein, 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 das wird schon funktionieren. Ich habe was von Löten getweetet, ja, habe ich. Übrigens, hat davon einer Ahnung von euch? Ja, schaut mal. Ich habe mir heute überlegt, ob ich mir nicht Photovoltaik aufs Dach machen soll. Ich bin da schon lange am Überlegen. Aber ich habe heute mal in so einem, im hessischen Sonnenatlas oder wie das heißt, geguckt, wie mein Dach liegt. Und mein Dach liegt tatsächlich relativ gut. Und ich habe das jetzt mal ausgerechnet, dass wenn ich mir da eine Anlage draufbauen würde mit einem Akku, dass ich 50% meines Jahresbedarfs decken könnte. Und je nachdem, durchaus auch mehr möglich, wenn ich eine größere Batterie, einen größeren Akku nehme. Ich würde mich aber halt gerne mal vor Ort beraten lassen. Hat da irgendjemand eine Ahnung, wo es da gute Stellen gibt? Also ich habe gesehen, bei der Verbraucherzentrale gibt es was für 30 Euro. Da kommt dann irgendein Energieexperte. Keine Ahnung, wie expertig der ist. Aber wahrscheinlich unabhängiger auf jeden Fall als von irgendeinem Anbieter. Hat da jemand Erfahrung mit? Hat sich jemand mal, was Solarsachen angeht, beraten lassen? Nein, natürlich darf ich das selber benutzen. Selbstverständlich darf. Das stimmt nicht. Also du kannst ja aufs Dach, also da gibt's ja verschiedene Modelle. Du kannst entweder alles für dich selbst benutzen und gar nichts einspeisen, aber das ist natürlich nicht so sinnvoll, wenn du gar nichts einspeist, weil wenn du mehr produzierst, als du verbrauchen kannst, dann kriegst du wenigstens noch ein bisschen Geld für. Aber du kannst es natürlich selbst benutzen. Und so richtig lohnen tut sich das auch an, erst wenn du viel selbst benutzt, weil die Einspeisefördergelder, die es gibt, werden immer weniger. Und ich gehe davon aus, dass nach der nächsten Bundestagswahl, auch wenn die Grünen am Start sein werden, vielleicht, das nicht Bestand haben wird. Zumindest nicht in der Höhe. Ja, wie gesagt, also laut diesem Rechner kann ich mindestens 50% decken mit einer 2 Kilowatt, was ist 2 Kilowattstunden Batterie, Akku. Kilowattstunden ist ja die Menge. Ich kenne bloß Amperestunden für Akkus. Und auch nicht überall hin. Das heißt, wenn ich das ein bisschen größer baue und vielleicht noch einen größeren Akku nehme, dann könnte ich vielleicht sogar 60% oder so decken. Das wäre auf jeden Fall schon mal cool, weil Stromkosten wären auch nicht billiger. Okay, hat auch keiner von euch eine Ahnung. Na dann. Dann muss ich mal gucken. So, wo wir gerade bei AliExpress sind, ich will mir noch eine Lampe bauen und das heißt, ich brauche unbedingt mal wieder einen 16x16 LED-Matrix. Es ist das erste schon, was du als Dings kriegst. 16x16 LED-Matrix. Ah, die sind günstiger geworden. Wir sind jetzt wieder runter auf 11 Euro. Die wollten da mal 26 Euro teilweise für. Cack, wait. Ja, 11 Euro ist in Ordnung. 11 Euro kann ich dafür bezahlen. Das brauche ich. Versand, Standard-Shipping. Die China-Chinesen, Alter. Das ist auch Taktik, oder? Dass man das auf keinen Fall macht. Ein Akku lohnt sich sehr selten. Meinst du? Ich meine, allein schon dadurch, dass du im Sommer oder generell auch zu anderen Zeiten was verbrauchst? Oder meinst du jetzt rein von dem, was man zusätzlich dadurch abdecken könnte und was der Akku kostet? Ich will auf jeden Fall einen Akku, dann habe ich eine USV fürs gesamte Haus, wenn der Strom mal ausfällt. Funktioniert das überhaupt so, wie ich mir das gerade vorstelle? Akku kannst du nach 3 Jahren wegkloppen? Das weiß ich nicht. Das müssten wir erstmal gucken, ob das wirklich so ist. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wann kommt der Tesla? Gar nicht. Also ich werde mir erstmal kein neues Auto kaufen. Ich fahre so selten Auto, das lohnt sich nicht. Und wenn, hole ich mir was in der Größe, wie ich jetzt habe, aber als Elektroauto. Und ihr wisst, ich habe das agilste Auto überhaupt. Und auch wahrscheinlich eines der ältesten fahrenden Autos hier von allen im Chat. Also mein Auto ist von 2001. In grün. In grün, ja. GG. Gut, also. Ah, das wird aber knapp. Was passiert denn, wenn ich 4.500 bestelle? Was kostet es? Ach so! Der Versand kostet 62.000 Euro. Das ist aber günstig. Bis wann gibt es AliExpress Standard? Okay, AliExpress Standard geht ganz schön lang. Oh, bis 100, bis 130 oder so. Ist ja ein Schnapper hier. Also zwei Stück. Ach komm, komm. Das kostet 11 Euro. Wir bestellen da jetzt 5 Stück von. Bam. Das ist richtig nice. Ich habe mir so eine RGB-Lampe gebaut. Und da habe ich richtig Spaß dran an dem Ding. Ich wollte mir jetzt noch eine fürs Schlafzimmer bauen. Ja, Short. Huge RGB. Die sieht man übrigens gar nicht so krass, die LEDs. Das ist liegt ein bisschen an der iPhone-Kamera. 50 Euro für LED? Ja, für 5 Stück. 3D gedruckt, ja. Bam. So. In den Einkaufswagen. Einkaufswagen ansehen. Bestellung ist raus. Wunderbar. Next. Muss es mal kurz abhaken. Kurz mal den Kram rausschmeißen, den ich schon hab. Ja, wo ich ja immer noch ein bisschen auf der Suche bin, ist für meine Rollos ein Gurtwickler, nennt sich das. Aber einen, den ich gescheit fernsteuern kann. Ich habe mal den Versuch gemacht mit einem, das habe ich auch in diesem einen, das habe ich auch hier im Video gezeigt. Moment. Aber die sind mir erstens zu teuer und zweitens hat der Hersteller Firmware gepatcht, dass man die nicht mehr mit Custom Software ansteuern kann. So. Und mein Haus hier hat ja eine Mischung aus, sagen wir mal, neuen Rollos mit, die einfach nur aus Plastik sind, zum Hoch und Runter machen. Die kann ich auch schon fernsteuern, funktioniert jetzt schon. Aber ich habe noch ein paar Räume, was ist ein paar, ich glaube 5 Räume oder so noch. Die haben noch so einen alten, richtig schweren Holzrollladen. Du hast die im Haus, würdest du nicht nochmal machen. Warum? Also ich mach's auch nicht, weil die haben mich jetzt schon nicht so ganz überzeugt, die Dinger. Was gefällt dir da nicht? Also, zumindest, man konnte den fernsteuern mit Custom Software, aber Das funktioniert nicht mehr. Das haben die irgendwie gepatcht. So, und ich bin jetzt auf der Suche nach irgendwie so einem Gurtwickler, nennt sich das ja. Am besten einen, den man direkt über WLAN, über offene Schnittstellen ansteuern kann. Aber ich fürchte, sowas wird es nicht geben. Innerhalb von einem Jahr musste ich 7 Stück neu konfigurieren. Neu konfigurieren oder austauschen, weil sie kaputt waren? So, wir suchen jetzt einfach Gurtwickler API. Sowas. Die haben alle irgendwelche komischen Drecks-Custom-Protokolle. Das nervt mich. Warum macht keiner einen Motor für einen Rollladen mit einer Web-API? Nimm doch einfach einen elektrischen Bauen und Shelly ein. Du meinst, dass der. Das ist eigentlich eine gute Idee. Du meinst, dass der Shelly für mich quasi auf die Taste Hoch-Runter-Taste drückt, oder was? Oder wie meinst du das? Das finde ich ist eine gute Idee. Nur neu konfigurieren war aber trotzdem mega Aufwand, er sagt. Echt, welche hast du? Mach mal einen coolen Vorschlag. Was hast du denn für einen? Okay, das ist natürlich Fail. Da sind halt richtig olle, fette, große Holzrollläden. Aber ich mag die Holzrollläden, weil, wenn die zu sind, die sind richtig zu und die kannst du auch von außen nicht hochheben. Gerade im Erdgeschoss finde ich das richtig gut mit den Holzrollläden. Ja, musst du jetzt nicht, musst du nicht machen. Wenn du es weißt, kannst du ja am nächsten schreiben oder so posten. Genau. By the way, kennt jemand gute Pan-Tilt-Kameras für Indoor? Am besten welche, die keine Apps brauchen dafür, die ich steuern kann, am besten über den Webinterface, beziehungsweise die sich noch besser integrieren lassen, am besten in irgendwie Home Assistant oder per MQTT oder was auch immer, und den RTSP-Stream haben. Das in Kombination ist tatsächlich gar nicht so einfach zu finden. Die Kameras, die ich jetzt habe, die können das ja auch nur, weil ich die Custom mit Custom-Firmware geflasht habe. Also ich habe hier aktuell so welche, unter anderem die V2 Wisecam, und die habe ich Custom-Firmware geflasht. So, und da habe ich MQTT-Integration für Pan Tilt. Da habe ich, also nicht mit der, mit der anderen von denen. Da habe ich Möglichkeit, Infrarot-LEDs zu kontrollieren. RTSP-Streams funktioniert wunderbar. Aber ich hätte halt gerne sowas vielleicht, ohne dass ich Custom-Firmware flashen muss und ohne die Kack-WLAN-Verbindung dieser Kameras. Vielleicht kennt ja einer von euch was. Ja, die Dinger sind mega teuer und die kannst du, glaube ich, auch nicht gescheit steuern. Außer über den ihren Kram. Doch, es gab von Shelly für eine extra Version für Rollladen-Dinger. Aber ich glaube, von Shelly für den Rollladen, die sind für Rollladen-Motoren gedacht. Ja, Moment, Trackstream. Habt ihr einen Motor oben, den ihr über den Shelly ansteuert? Oder habt ihr wirklich so einen eingebauten Motorwickler? Ja, am liebsten wäre mir was mit MQTT-Integration. Außerdem kosten die Dinger viel. Ich hätte gerne so irgendwie so, keine Ahnung, 40 € Indoor-Kamera. Fertig. Ich glaube, das ist alles nicht so. Aber Shelly 2.5. Onpfiff, genau so hieß das. Ich erinnere mich noch dran, stimmt, ja. Darüber habe ich das Root-Passwort von meiner Kamera rausbekommen, was ich dem Hersteller gemeldet habe. Und der Hersteller hat gesagt, ich soll mal gefälligst mein Proof of Concept von GitHub löschen. Ja, so kann es gehen. Okay. Shelly 2.5 sind gedacht für das ist auch nur ein Relay zum Schalten, oder? Double Relay, Switch and Shutter Roller. Ach, Moment, Moment, Moment. Das ist ein doppeltes Relay dafür, dass man hoch und runter drücken kann. Weil es ja zwei Tasten, zwei Tasten hat. Eine Taste für hoch und eine Taste für runter. Deswegen brauchst du zwei Relays. Weil ansonsten kannst du das ja für jedes x-beliebige andere auch verwenden. Das ist tatsächlich eine gute Idee, das da einzubauen. Finde ich, ist keine schlechte Sache, ja. Aber welche Gurtwickler habt ihr denn, Dreckstream? Also wie heißen die Dinger denn? Oh, MQTT Broker. Jetzt geht's aber rund hier. MQTT erste Schritte. Windows stellst du es zum. Die haben tatsächlich MQTT Integration. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist aber Massive Big Brain. Wahnsinn. Uiuiui. Haja. Aber der Shit ist, glaube ich, übelst teuer, oder? MAC-Adressen leak. Okay. Wie teuer sind denn die Dinger von denen? Zeig ich mal her. Cloud? Nein, 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 nix Cloud. POE-Kameras. Ne, POE brauche ich gar nicht. Innenkameras, Außenkameras. Zack. Bumm. Da ist bestimmt auch noch China-Chinesen-Zeug drin. Das sind Sachen aus den 80ern, die waren schon Bestand. Ach so. Gut, sollte aber mit jeder anderen Geschichte auch funktionieren. Boah, das Zeug ist aber ordentlich. Meine Güte, was sind denn das für Preise? Eine Kamera für 200 € eine Indoor-Kamera. Sowas kriege ich von den China-Chinesen für 30 €. Okay. Mit ein paar Problemen, aber. Alter. 109, das ist ja. Eieiei. Das ist 180 € sind. Nee. Nee. Also das ist schon echt heftig viel. Boah. The fuck? Alter! Nee, das gäbe ich dafür nicht aus. Nee. Wieso nicht D-Link für 30 €? Ja, wenn du D-Link, also wenn du eine D-Link-Kamera kennst, die den Stream per RTSP liefert, die Pan Tilt kann und am besten steuerbar ist über irgendeine Webschnittstelle ohne offizielle App, dann her damit. Bin ich der Erste, der sich so ein Ding kauft. Wir gucken jetzt mal Amazon. Indoor Pan Tilt. Eufy, China-Chinesen-Kram. Integration. Okay, zeig mal her. der Jaromat. Das hört sich irgendwie fast schon ein bisschen russisch oder so an. Jaromat. Jaromat. Also irgendwie klingt das. Was kostet denn ein Jaromat? Jaromat Eco ab. Das ist wahrscheinlich. Der Jaromat Eco, Alter. Geiler Name, das Ding. Jaromat. Eufer ist nicht chinesisch, ist von Anker. Anker ist doch China-Kram. Anker ist China-Chinesen-Krempel. Guck hier. Anker Innovation ist ein China-Chinesen-Hersteller aus Shenzhen. Also im Prinzip das China-Technik-Ding. Ist es nicht da, wo sie jetzt Nordkoreaner für haben einfliegen lassen? Um dort Arbeiten zu machen, die lebensgefährlich sind, weil die Chinesen es nicht mal selbst machen wollen. Ich habe letztens irgendwie sowas gelesen, dass die Chinesen sich ein paar Nordkoreaner geholt haben, die so verzweifelt waren, weil die Chinesen, also dass sie jetzt die Arbeiten machen, die Chinesen selbst nicht mehr machen wollen, weil sogar die Chinesen die Arbeiten zu gefährlich sind. Da haben sich die Chinesen gedacht, weißt du was? Nehmen wir einfach ein paar Nordkoreaner. Die haben es nötig, die brauchen es. Ah, die haben da halt keine Schmerzen mit, ne? Die juckt das nicht. Ja, aber siehst du, das ist China-Kram. Ja. Jaromat. Der Name, ich finde den immer noch geil. Kekomrit. Der Kekomrit-Mart, Alter. Jaromat. Okay, das ist vielleicht nicht das Schönste, der Orbit drauf ist. Ich hätte schon gern sowas hier. Sowas hier in der Richtung, so. Was, weil wir haben ja da die Löcher für in der Wand. Ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Das speichere ich mir mal. Der Jaromat. So, guck hier. Zum Beispiel so ein TP-Link-Ding. Wäre ich sofort dabei. Aber, wetten, das kann eine dieser Dinger nicht. Kann das schon mal Pan-Tilt? Kann man das schon mal drehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Pan-Tilt. Okay, steht ganz groß oben da. So, das heißt, das nächste ist, man kann das nur über die offizielle App steuern. Wir haben bestimmt keinen RTSP-Stream. Da fängt es schon an. Wie konnte man nochmal Kommentare durchsuchen? Das hier. Wie kann man einen RTSP-Leistung auf einer Tabo-Kamera machen? Ist das eine Tabo-Kamera? Tabo. Okay. Gut, so. Erster Punkt schon mal erfüllt. Nächster Punkt, wie kann ich die Steuerung machen? Die Steuerung geht wahrscheinlich nur über die Apps. Ja, ich will es ja nicht über die App machen. Okay, RTSP-Stream geht schon mal, das ist gut. Aber wie kann man die Kamera steuern? Ah, guck mal. Man kann die als On-Fiff-Kamera hinzufügen. Spricht man doch garantiert nicht On-Fiff aus, oder? Wie spricht man das aus? On-Fiff. On-Fiff? Sowas wie An-Fiff? Okay, das probiere ich vielleicht wirklich mal aus. Tabo, Kamera, Pan, Tilt, On-Fiff. However, I have tried several different Panzelt. Tatsächlich. Das sollte funktionieren. Oh, das haben die erst vor einem Monat gepostet. Das ist Bleeding Edge Technologie hier. Sabo Camera Control. Interessant. Ja, finde ich cool, dass es das gibt. Vielleicht. Ja, Track Detect Movement brauche ich nicht. Dann würde ich sagen, dann wird's mal Zeit, dass ich mir eine Tabo-Kamera kaufe, um die auszuprobieren. Easy. Tabo-Firmware. Haben wir doch schon was gefunden. Siehste? Also 37 Euro sind mir lieber als 250. Im Stream. Wieso soll ich Wupp League machen, oder? Das ist eh bei mir, kommt es ins IoT-WLAN, ohne dass es irgendwo hin darf. Die wurde storniert ohne Grund. Moment, Moment. Ich probiere die jetzt über die App zu kaufen. Sekunde. App, Smartphone. Auf Amazon. Tabo. C. Nee, Tabo. C200. Nee. C210. Was ist denn der Unterschied dazwischen? Bestseller, 32 Euro. Warum findet... Alter, warum findet das immer was anderes? Was ist denn der Unterschied zwischen... Was ist denn der Unterschied zwischen Tabo C210 und C200? Was ist denn da der Unterschied? Haben wir vielleicht mal die... Warum steht die Kamera da auf dem Kopf? Die ist älter. Ja gut, die hat wahrscheinlich schlechtere Auflösung. Okay, ich will nur... Die hat kein Two-Way-Audio. Ja. Okay. Die haben anscheinend Probleme damit. Na gut. Automatische Software-Updates gibt's bei mir nicht. Das Ding ist im IoT-WLAN. Da ist nichts mit Two-Way-Audio oder sonst was. Und das ist, guck dir mal da. Da kostet jetzt die 210 39 Euro und hier kostet 37 Euro. Was zum Teufel, wo ist der? Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Oh, sind das UK-Imports? Gut. UK-Imports werden bei mir auch öfters cancelled. Das kenne ich. UK-Imports, das Problem hatte ich auch schon, dass das nicht richtig funktioniert. Man kann aber hier unten meistens auf neu und gebraucht gehen, aber anscheinend gibt es das da nicht. Normalerweise gibt es hier mit diesem Button neu und gebraucht. Dann Brexit, ja. Ich weiß gar nicht, warum die noch drinne sind. Ich versuche jetzt mal von der App zu bestellen. So. Buy now. Okay, ich hab gebuyt. Wisst ihr, Leute, es ist schwieriger, als man denkt. Jetzt wollen sie nicht, dass ich was bestelle. So, jetzt gucke ich mal. Your orders. Your orders. Da ist sie noch drin. Naja. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ah, geil. Oh, Big Brain Chat, Alter. Guckt's euch mal wieder an. Der Chat ist wirklich, die ganzen Subs haben sich gelohnt. Guckt euch das mal an. Jetzt haben wir hier direkt einen Vergleich. Guck mal, der Bildsensor von der alten ist größer. I, 15 FPS, Monka S. Na gut, man kann bestimmt Low-Quali-Stream machen und das ist dann weniger. Die haben auch integrierter Lautsprecher. Ah, guck mal, die hat kein integriertes... Ah, doch, integriertes Mikrofon haben die auch. Ansonsten machen die mehr oder weniger eigentlich das Gleiche. Das menschliche Auge sieht nur 8 FPS, das stimmt nicht. Es sind 12. Also ein großer Unterschied ist das nicht. Equipper! Hat mal einer von euch was bei Equipper bestellt? Ah, hier ist Marketplace angesagt. Marketplace, China, Chinesen. Sag mal, gibt's nicht noch... No, ich check's gerade nicht auf der Amazon-Seite. Es gibt doch normalerweise hier einen Knopf. Neu und gebraucht. Ach hier, Other Sellers on Amazon sind da. Da, die haben sie es versteckt jetzt. Das ist neu. Ah. Okay, das ist anscheinend alles nicht pünktlich lieferbar hier. Na gut, das würde ich an denen ihrer Stelle auch so machen, weil wenn die Bahn güterverkehrmäßig streikt, wer weiß, wann das ankommt. Oh Leute, ich sehe es gerade, guckt mal die Uhr. Guckt mal auf die Uhr. Ich habe jetzt gar nicht alles hier fertig bekommen. Ich habe zu lange geschwätzt. Keck, wait. Anscheinend braucht man die TP-Link-App und einen Account, um das Ding in Betrieb zu nehmen. Ah, das ist auch noch so ein Ding. Egal. IoT-Netzwerk regelt. Ja, aus irgendwelchen Gründen haben die ja meinen Outro-Song gelöscht. Also Leute, wir sehen uns. Bis denn. Bis zum nächsten Stream. Macht's gut, bis denn. See you. Bettgetime. Huge Bettge. Huge Sleep. Massive Dream. Bis denn, macht's gut.
Ha ha ha!